Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend.
Abgegebene Stimmen 674. Mit Ja haben gestimmt 292. Mit Nein haben gestimmt. Ich bitte von Beifallsbekundungen Abstand zu nehmen, bitte. Mit Nein haben gestimmt 379. Enthaltungen 3. Der Gesetzentwurf ist damit abgelehnt.
Wolfgang Kubicki, der Bundestagsvizepräsident, der heute die Sitzung im Bundestag geleitet hat, betont, nüchtern hat er also dieses Abstimmungsergebnis mitgeteilt. Und es ging auch um ein sehr heikles Thema, nämlich die Organspende in Deutschland. Die von Gesundheitsminister Jens Spahn befürwortete Widerspruchslösung wurde abgelehnt. Demnach hätte jeder Bürger automatisch Organspender werden sollen, wenn er dem nicht zuvor ausdrücklich widersprochen hätte. Stattdessen gewann der Vorschlag von Grünen-Chefin Annalena Baerbock eine Mehrheit. Und demnach wird in Zukunft eine freiwillige Spende regelmäßig abgefragt. Wir berichten gleich darüber und schauen uns außerdem ausführlich den gestern Abend oder besser gesagt vergangene Nacht erreichten Kompromiss auf dem Kohlegipfel an. Betreiber von Kohlekraftwerken sollen wegen des Ausstiegs aus der Verstromung der Kohle 4 Milliarden Euro Entschädigung bekommen. Wir berichten auch über die kurzfristige Libyen-Reise von Heiko Maas. General Khalifa Haftar hat sich dabei offenbar für eine Friedenslösung offen gezeigt. Und Michail Mishustin ist jetzt offiziell neuer russischer Regierungschef. Mehr später dazu in dieser Sendung. 9.000 Menschen warten in Deutschland auf ein fremdes Herz oder eine Niere oder ein anderes Organ. Fast 900 sind im Jahr 2018 allein deshalb gestorben, weil sie kein Spenderorgan bekommen haben. In der Politik gibt es Einigkeit, dass es mehr Organspenden in Deutschland braucht. Auf welche Weise solche lebensrettenden Maßnahmen gefördert werden sollen, darüber war man sich lange Zeit nicht im Klaren. Zur Debatte standen heute im Bundestag zwei Konzepte. Abgestimmt wurde ausdrücklich ohne Fraktionszwang und das Ergebnis lässt sich kurz so zusammenfassen: Zustimmung statt Widerspruch. Volker Fintermer berichtet.
Das Ergebnis war unerwartet deutlich. 292 Abgeordnete stimmten für die von Gesundheitsminister Jens Spahn und anderen geforderte Widerspruchslösung bei der Organspende. Aber deutlich mehr, nämlich 382 Parlamentarier, votierten im entscheidenden Wahlgang für die von Grünen-Chefin Annalena Baerbock und anderen eingebrachte erweiterte Zustimmungsregelung. Zuvor hatten sich 24 Redner jeweils für oder gegen die geplante Widerspruchsregelung oder den Alternativvorschlag ausgesprochen. Und der Bundestag hat gewiss schon hitzigere Debatten erlebt. Denn trotz aller Unterschiede waren sich die Parlamentarier in einer Frage einig.
Wir sind heute hier, um Leben zu retten. Das eint beide Gesetzesentwürfe und allen ist vorausgegangen intensive Debatten, intensive Gespräche mit Betroffenen, mit vielen, vielen Menschen in diesem Land.
So Annalena Baerbock von den Grünen, die für die erweiterte Zustimmungslösung warb. In der Debatte gab es dann zwei wesentliche Argumentationsstränge. Auf der einen Seite die Befürworter der Widerspruchslösung, bei der jede oder jeder im Fall des Falles zum Spender werden würde, sofern dem nicht zu Lebzeiten widersprochen wurde. Deren Fürsprecher verwiesen in erster Linie darauf, dass alle bisherigen freiwilligen Lösungen nichts daran geändert haben, dass es zu wenig Spender in Deutschland gibt und dass zugleich in allen anderen EU-Ländern, die die Widerspruchslösung eingeführt haben, die Spenderzahlen deutlich höher sind.
Die Länder, die das gemacht haben, da sind die Spendezahlen hochgegangen, zum Beispiel in Schweden. Als die Widerspruchslösung eingeführt wurde, hat sich dort die Spendezahl verdoppelt. Wieso ist das so? Naja, weil wir sonst zu viele haben, die einfach bereit sind zu spenden, die aber nicht zum Spender werden, weil die Angehörigen und die Ärzte in der Situation des Hirntodes überfordert sind, diese Entscheidung für den Verstorbenen zu treffen.
Und daran, so der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, könne man nur mit dem Systemwechsel zur Widerspruchslösung etwas ändern, die zwar nicht automatisch zu höheren Spenderzahlen führen, aber die Voraussetzungen dafür auf eine neue Grundlage stellen würde. Genau da aber setzte die wesentliche Kritik der Gegner ein, die am Ende auch entscheidend für den Ausgang der Abstimmung gewesen sein dürfte, weil die Argumente von zahlreichen Abgeordneten ins Feld geführt wurden. Denn die Widerspruchslösung sei ein erheblicher Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Menschen, die, sofern sie nicht zu Lebzeiten widersprochen hätten, automatisch zu Spendern werden würden.
Schweigen darf nicht als Zustimmung gelten,
sagte der CDU-Politiker Thomas Rachel. Und Hilde Mattheis von der SPD ergänzte:
Wir sagen, die wir die Stärkung der Entscheidungsregelung einbringen. Wir sagen, eine Spende muss eine Spende bleiben.
Und noch weiter ging der AfD-Abgeordnete Robby Schlund, der davon sprach, dass die Widerspruchslösung neuen Unmut in der Bevölkerung hervorrufen könnte.
Sie werden sehen, dass viele Menschen gerade aus Trotz, weil ihre Freiheiten beschnitten werden, einen Widerspruch einlegen, obwohl sie im Grunde nicht gegen eine Organspende sind.
Tatsächlich gab es bereits zahlreiche Reaktionen von Menschen, die bei einer Widerspruchslösung selbst ihren Spendeausweis zurückgeben wollten. Die heute beschlossene Regelung sieht dagegen vor, dass die Hausärzte ihre Patienten alle 2 Jahre über die Organ- und Gewebespende beraten und sie zur Eintragung in ein Online-Register ermutigen sollen. Dieses Register muss jetzt noch aufgebaut werden und soll den Transplantationskliniken einen direkten Zugriff auf die Daten erlauben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn twitterte, er werde alles dafür tun, dass die beschlossene Entscheidungslösung ein Erfolg wird.
Volker Findhammer über das Votum zu Organspenden und das Thema kommentieren wir auch ab 19.05 Uhr. Gesprächsstoff liefert heute auch ein Treffen, das vergangene Nacht stattfand. Deutschland soll aus der Kohleverstromung aussteigen. Das war schon gestern klar, aber über den genauen Fahrplan wurde lange intensiv diskutiert. Bei dem Treffen im Kanzleramt gab es nun den erhofften Durchbruch. Das Enddatum für den Ausstieg steht und auch die finanziellen Aspekte wurden geregelt. Theo Gers.
Der Fahrplan für den Kohleausstieg steht und die Entschädigungen für die Kraftwerksbetreiber stehen auch fest. 2,6 Milliarden Euro gehen an RWE, 1,75 Milliarden erhalten die Eigner der ostdeutschen Braunkohlemeiler. Hinzu kommen mehrere Milliarden Euro an Anpassungsgeldern für Kohlekumpel, die wegen des Kohleausstiegs vorzeitig in Ruhestand gehen. Trotz dieser Kosten, Kritiker sprechen von Milliardengeschenken, ist der Kompromiss für Wirtschaftsminister Peter Altmaier ein historischer Durchbruch, dessen historische Bedeutung Finanzminister Scholz so beschreibt.
Deutschland als eine der leistungsfähigsten und erfolgreichsten Wirtschafts- und Industrienationen der Welt ist jetzt mit großen Schritten dabei, das fossile Zeitalter zu verlassen.
Der erste von insgesamt 30 Braunkohleblöcken wird bereits Ende dieses Jahres abgeschaltet. 7 weitere, alte, dreckige Meiler, so Umweltministerin Svenja Schulze, folgen bis Ende 2022. Alle liegen im rheinischen Braunkohlerevier. In Ostdeutschland beginnen die Stilllegungen erst ab 2027.
Es ist gelungen, eine Bund-Länder-Einigung zum Kohleausstieg zu erzielen, die Rechtssicherheit schafft, die Planbarkeit schafft, die sicherstellt, dass wir unsere Klimaziele einhalten und dass trotzdem die Versorgungssicherheit gewährleistet ist.
So Bundeswirtschaftsminister Altmaier zu der Tragweite der Beschlüsse, die sich auch für Umweltministerin Svenja Schulze sehen lassen können. Aus ihrer Sicht ist aber etwas anderes wichtig.
Der Kohleausstieg beginnt sofort, er ist verbindlich.
Das letzte Kohlekraftwerk soll 2038 vom Netz gehen. 2026 und 2029 wird allerdings geprüft, ob auch schon 2035 das Ende der Braunkohleverstromung erreicht werden könnte. Für den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ist das allerdings nicht ausgemacht. Er stellte schon heute die Fragen, um die es Ende des Jahrzehnts geht.
Hat sich das Ganze positiv entwickelt? Sind die Energiepreise in Ordnung? Sind wir immer noch unabhängig vom Ausland mit unserer Energieversorgung? Haben wir Netzstabilität? Und wenn das der Fall ist, gehen wir unseren vereinbarten Weg weiter. Wenn nicht, müssen wir nachsteuern. Und dann kann es sein, dass das ein oder andere Kraftwerk oder der ein oder andere Kraftwerksblock auch länger am Netz sein muss.
Für Umweltverbände ist das völlig inakzeptabel. Ein verheerendes Signal ist für sie auch, dass das neue Steinkohlekraftwerk Datteln 4 im nördlichen Ruhrgebiet noch ans Netz gehen soll. Die ursprüngliche Idee, für Datteln das ostdeutsche Kraftwerk Schkopau stillzulegen, ist nach heftigem Widerstand aus Sachsen-Anhalt vom Tisch. Wichtig für Umweltschützer ist, dass der Tagebau Hambach verkleinert wird. Die Reste des schon weitgehend abgeholzten Hambacher Forstes bleiben damit erhalten. Dafür konzentriert sich die Braunkohleförderung im Rheinland künftig auf den Tagebau Garzweiler. Er bekommt eine Art Existenzgarantie. Das bedeutet weitere Umsiedlungen und dürfte zu neuen Protesten führen. Der Energiekonzern RWE betonte, mit mehr als 1,1 Milliarden Tonnen bleibe nun mehr als die Hälfte seiner für den Abbau genehmigten Kohlevorräte unter der Erde. Auch deckten die Zahlungen von 2,6 Milliarden Euro nicht alle Belastungen ab, die der Konzern jetzt schultern müsse.
Theo Gers berichtete aus Berlin. Der Konflikt zwischen Iran und den USA scheint fürs Erste zumindest etwas entschärft. Dafür richtet sich der Blick derzeit umso mehr auf den Bürgerkrieg in Libyen. Am Sonntag lädt die Bundesregierung zu einer hochrangigen Konferenz zu diesem Thema ein, abgesegnet von den Vereinten Nationen. Ein Erfolg hängt maßgeblich von der Haltung des Generals Khalifa Haftar ab, der gegen die libyschen Regierungstruppen kämpft. Und ihn hat Außenminister Heiko Maas heute vor Ort in Benghazi offenbar potenziell von einer Friedenslösung überzeugt. Björn Blaschke berichtet.
Wohl um dem geplanten Berliner Libyen-Gipfel Gewicht zu verleihen, war Außenminister Heiko Maas zu Gesprächen in dem nordafrikanischen Land. Maas besuchte den einflussreichen General Khalifa Haftar in Benghazi und flog mit einem guten Ergebnis wieder ab. Haftar, so Maas, sei an einem Erfolg der Libyen-Konferenz interessiert.
Er ist grundsätzlich bereit, an der Berlin-Konferenz teilzunehmen. Über die weiteren Details werden wir in den nächsten Tagen sprechen.
Haftar kämpft mit Verbündeten gegen die von den UN anerkannte Regierung in Tripolis, die geführt wird von Faiz al-Sarraj. Der werde auf jeden Fall nach Berlin kommen, heißt es aus Tripolis. Jüngst hatten die Türkei und Russland eine Feuerpause zwischen den beiden Seiten angeregt und bisher wurde sie selten gebrochen. Aber Haftar hat ein Abkommen, das den Waffenstillstand langfristig festschreiben soll, nicht unterzeichnet. Er reiste nach entsprechenden Gesprächen in Moskau wieder nach Benghazi zurück. Maas konnte nach seinem Gespräch mit Haftar auch in diesem Punkt gute Nachrichten verkünden.
Er hat zugesagt, unabhängig davon, dass er die Waffenstillstandsvereinbarung Anfang der Woche in Moskau nicht unterschrieben hat, den Waffenstillstand einzuhalten. Das ist außerordentlich wichtig.
Unter anderem auf Grundlage einer Feuerpause müsse es zu einem Dialog kommen, auf den die Bundesregierung in Berlin setzt, für Libyen.
Es wird ohne diesen Dialog gar nicht gehen. Ob unbedingt Premierminister Sarraj und General Haftar am Beginn dieses Dialoges miteinander sprechen, das wäre sicherlich wünschenswert. Das ist aber keine Voraussetzung dafür, dass dieser Dialog in Gang gesetzt wird und dann auch erfolgreich zum Abschluss gebracht wird.
Wichtig sei zudem, so Maas, dass ein umfassender politischer Prozess in Gang kommt.
Das wollen wir dadurch erreichen, dass wir die Staaten, die Einfluss nehmen in Libyen, die Bürgerkriegsparteien unterstützen, davon überzeugen, militärische Unterstützung einzustellen und damit die Voraussetzungen zu schaffen, dass es ein Waffenembargo und einen Waffenstillstand gibt.
Und es gibt viele Akteure, die jeweils auf Haftar oder Sarraj Einfluss nehmen. So unterstützen zum Beispiel Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten Haftar. Katar und die Türkei stehen hingegen zu Sarraj. Und das, so Maas, müsse ein Ende finden.
Dass aus aggressiver Sprache konkrete Taten folgen können, das hat auch die Ermordung des CDU-Politikers Walter Lübcke gezeigt. Um gegen Hassrede im Internet besser vorzugehen, trat vor 2 Jahren das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft. Es verpflichtet beispielsweise Betreiber wie Facebook, strafbare Inhalte zu löschen. Das Gesetz steht aber auch vor allem bei Netzpolitikern in der Kritik. Und das dürfte auch nach den jetzt neuen Vorschlägen der Justizministerin so bleiben. Johannes Kuhn hat die Einzelheiten.
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz habe sich bewährt, heißt es im Änderungsentwurf des Justizministeriums, der dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio vorliegt. Seit Oktober 2017 müssen soziale Netzwerke strafbare Inhalte löschen und auf Nutzerbeschwerden innerhalb von 48 Stunden reagieren. Dass seitdem der Hass im Netz nicht weniger wird, sei auch Schuld der Plattformen, so SPD-Justizministerin Christine Lambrecht. Im Herbst sagte sie im Deutschlandfunk:
Es kann nicht sein, dass in diesem Land Unternehmen sagen, wie bestimmte Regeln vollzogen werden, wie sie eingehalten werden, sondern es ist Aufgabe des Staates, klare Regeln vorzugeben, und in der Aufgabe sehe ich mich.
Konkret geht es um die Meldewege für rechtswidrige Inhalte. Sich auf den sozialen Netzwerken über Beiträge zu beschweren, sei zu kompliziert, so die Kritik. Der Entwurf macht hier nun genauere Vorgaben. Zudem sollen Nutzer Löschungen ihrer Beiträge überprüfen lassen können, eine Funktion, die bislang fehlt. Und mit Streaming-Plattformen für Videospiele wie Twitch fallen auch weitere Videoanbieter unter das NetzDG. Manuel Höferlin, digitalpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, hält nichts von dem Entwurf.
Der Vorschlag, den Frau Lambrecht jetzt zur Weiterentwicklung des NetzDG macht, stellt im Prinzip darauf ab, den Melden-Button immer größer zu machen und Dritte nicht staatliche, sondern private Stellen damit zu beauftragen, mehr Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das tut der Demokratie nicht gut, der Rechtsstaatlichkeit nicht gut und der freien Meinungsäußerung auch nicht gut.
Die FDP fordert, die Anzeigemöglichkeit bei strafbaren Inhalten zu erleichtern. Im Rahmen eines Maßnahmenpakets will die Bundesregierung Plattformen verpflichten, Inhalte wie Neonazi-Propaganda, Terrorpläne, Volksverhetzung oder Morddrohungen direkt an das Bundeskriminalamt zu melden. Der Koalitionspartner von der Union zeigt sich mit der NetzDG-Reform grundsätzlich zufrieden, hat aber bereits Änderungswünsche angemeldet. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nadine Schön:
Was gut ist am Gesetzentwurf, ist, dass die Meldewege vereinfacht werden. Was uns fehlt, ist eine Vergleichbarkeit der Berichte der Plattformen. Wir wünschen uns einheitliche Löschkriterien und wir wollen auch, dass das NetzDG Vorrang vor Gemeinschaftsstandards hat. Vor allem fehlt uns eine Fokussierung auf die regulierte Selbstkontrolle. Das sieht der Gesetzentwurf bisher nicht vor.
Die Frage, welche Rolle Selbstregulierung ähnlich wie durch die freiwillige Selbstkontrolle FSK spielt, ist also umstritten. Und auch die vorgesehene Einführung einer neuen privaten Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten über Beleidigungen sieht Schön kritisch.
Das ist ein komplett neues System, was hier vorgestellt wird. Das ist auch nicht mit der Koalition abgesprochen und das werden wir sehr genau prüfen.
Der Gesetzentwurf ist am Mittwoch in die Ressortabstimmung gegangen. Das Justizministerium peilt eine Verabschiedung im Kabinett für Anfang April an.
Johannes Kuhn über eine geplante Reform des Netzwerksdurchsetzungsgesetzes. Und auch das ist ein Thema bei unseren Kommentaren ab 19.05 Uhr. Die Grundrente ist vor allem aus SPD-Sicht eines der großen Vorhaben, das auf den Weg gebracht werden soll. Darüber wurde auch lange gestritten. Arbeitsminister Hubertus Heil hat jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt. Und über den könnten sich noch mehr Senioren freuen als ursprünglich gedacht. Vera Weidenbach.
Nach dem Entwurf würden mehr Menschen von der Grundrente profitieren als ursprünglich geplant. Laut Bundesarbeitsministerium 1,4 Millionen, vor allem Frauen und Ostdeutsche. Arbeitsminister Heil von der SPD schlägt vor, Rentner sollen einen Zuschlag schon bekommen, wenn sie 33 Jahre lang Beiträge gezahlt haben, nicht erst ab 35 Jahren, wie mit der Union vereinbart. Allerdings, erst ab 35 Beitragsjahren soll die volle Höhe gezahlt werden. Heil zufolge soll das Kabinett den Entwurf noch im Januar beschließen. Das sei wichtig, damit die Grundrente ab 2021 fließen kann. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten sich im November auf Eckpunkte zur Grundrente verständigt. Von ihr sollen Menschen profitieren, die zwar lange gearbeitet haben, deren Einkommen aber nicht hoch genug war für eine ausreichende Rente. Beispiel: Eine Floristin hat 40 Jahre voll gearbeitet, 40% des Durchschnittslohns verdient. Derzeit bekommt sie 529 Euro Rente. Mit Grundrente wären es 934.
Es ist erst eine gute Woche her, da sorgte CSU-Chef Markus Söder für Gesprächsstoff. Vor der Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag brachte er eine Neuaufstellung im Bundeskabinett ins Gespräch, ohne allerdings konkrete Namen nennen zu wollen. Seinen Parteikollegen Andreas Scheuer, der als Verkehrsminister schwer in der Kritik steht, nahm er da aber noch raus. Im Rahmen der Klausur der CSU-Landtagsgruppe klang das jetzt aber anders. Michael Watzke hat zugehört.
Das Verkehrsministerium halte ich für eines der wichtigsten Ministerien überhaupt,
sagte CSU-Chef Markus Söder heute früh im Kloster Seeon und präsentierte dann überraschend eine Frau als Nachfolgerin des amtierenden Verkehrsministers.
Kerstin Schreier, bei allen Verkehrsfragen ist sie hochkompetent und interessiert natürlich. Jetzt muss eine starke Lösung an der Stelle auf jeden Fall folgen, diese Aufgabe zu übernehmen.
Die Aufgabe von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer? Natürlich nicht. Kerstin Schreier wird die neue bayerische Verkehrsministerin, denn ihr Vorgänger, der frühere junge Union-Vorsitzende Hans Reichert, wechselt freiwillig in die Kommunalpolitik und will Landrat werden. Man spekuliert nur ein bisschen, wenn man sagt, es wäre Markus Söder wahrscheinlich lieber gewesen, Andreas Scheuer würde freiwillig zurücktreten, um etwa Landrat in seiner niederbayerischen Heimat Passau zu werden. Aber nach außen hin betonte Söder heute erneut, der Posten des Bundesverkehrsministers stehe aktuell nicht zur Debatte.
Es geht nur um das bayerische Kabinett. Auch Spekulation ums Bundeskabinett kann ich nur sagen, da bleibt es bei Zeitpunkt und Fahrplan, den ich letzte Woche definiert habe und gestern auch gesagt habe.
Gestern allerdings war Söder ein klein wenig abgerückt von seiner felsenfesten, langfristigen Jobgarantie für Parteifreund Scheuer. Der CSU-Vorsitzende hatte gesagt, Zitat, natürlich sind die Umfragewerte und Akzeptanzwerte der einzelnen Personen auch bei uns immer ein Stück Gradmesser für die Zukunft, Zitat Ende. Damit zeigte sich Söder offen für Wechsel der CSU-Minister in der Bundesregierung. Er werde als CSU-Chef seinen Beitrag zu einer personellen Erneuerung in Berlin leisten. In Söders Umfeld wurde auf die aktuelle Meinungsumfrage des Bayerischen Rundfunks hingewiesen. Die erteilt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer desaströse Zustimmungswerte. 67% stellen dem Niederbayern ein schlechtes Arbeitszeugnis aus und sind mit seiner Arbeit unzufrieden. Gerade einmal 16% der bayerischen Befragten sehen Scheuer positiv. Söder reagierte am Abend im bayerischen Fernsehen.
Einer der Fehler von Helmut Kohl in seiner Schlusszeit war, dass er nicht mehr sich verstärken, erneuern wollte, sozusagen die zweite Luft noch einmal in die Spiel bringen wollte. Deswegen wird am Ende alle darüber nachdenken müssen, CDU, CSU, was wir da leisten. Und es wird so um die Sommerszeit überlegt werden müssen, zusammen auch mit der Frage, wer möglicherweise Kandidat für Kanzlerin und Kanzler in der nächsten Wahl sein wird. Also da haben wir noch eine Menge an Arbeit vor uns.
Bei der CSU-Klausur in Seon soll Söder in geschlossener Sitzung vor den Landtagsabgeordneten gesagt haben, die PKW-Maut werde zunehmend zur Belastung für die Partei, so berichten Teilnehmer aus der geschlossenen Sitzung. Söder ist auch deshalb ungeduldig, weil die BR-Umfrage seiner CSU weiterhin schlechte Prozentwerte bescheinigt. Nur 36% der bayerischen Bevölkerung würden CSU wählen, wenn am Sonntag Landtagswahlen wären. Das sind noch weniger als bei der schon schlechten letzten Landtagswahl. CSU-Generalsekretär Markus Blume schiebt die Schuld daran, wie üblich, Berlin in die Schuhe.
Die Zahlen, sie sind ein klarer Mittelwert der Situation von Bayern und von der Situation in Berlin. In Bayern freuen wir uns über die extrem hohe Zustimmung zur Arbeit der Staatsregierung von Markus Söder und auch der CSU. In Berlin dagegen ist es ein Abbild der Herausforderungen, die wir nach wie vor in der Bundesregierung haben.
Eine davon, die Maut. In der geschlossenen Sitzung im Kloster Seon haben viele CSU-Abgeordnete ihren Parteichef so verstanden. Scheuer hat eine Frist bis Sommer, um das Thema Maut abzuräumen. Gelingt ihm das nicht, wird Söder ihn wohl opfern. Mit dem Austausch von Verkehrsministern hat der bayerische Ministerpräsident seit heute ja Erfahrung.
Der Bericht unseres Landeskorrespondenten Michael Watzke. Seit vielen Wochen verhandeln schon die Lufthansa und die Flugbegleitergewerkschaft UFO über einen neuen Tarifvertrag. Die Gespräche sind schwierig und ein neuer Anlauf zur Schlichtung hat heute keinen Erfolg gebracht. Roman Warschauer.
Auch eine dritte Gesprächsrunde heute zwischen den beiden Parteien und den bereits benannten Schlichtern in dem Konflikt ist gescheitert. Das bestätigten Lufthansa und UFO am Nachmittag. In dem Gespräch ging es heute um eine Mediation. In dieser sollten zunächst nicht tarifliche Konflikte gelöst werden. Die eigentlichen Tarifthemen wollten die Tarifpartner dann in einer späteren Schlichtung klären. UFO hatte die Mediation ins Spiel gebracht. In dieser Woche hatte auch die Lufthansa grundsätzlich diesem Vorgehen zugestimmt. Was nun die Gespräche hat scheitern lassen und wie es weitergeht, ist nicht bekannt. Nach eigenen Angaben wollen beide Seiten nun erst einmal die Situation bewerten.
Selbst in Russland dürfte es gestern für viele ein Paukenschlag gewesen sein. In seiner Rede an die Nation sprach Präsident Wladimir Putin über aus seiner Sicht notwendige Verfassungsänderungen. Daraufhin trat die gesamte Regierung zurück und neuer Premierminister ist seit heute offiziell Michail Mischustin. Er wurde erwartungsgemäß vom Parlament bestätigt. Und eine Expertenrunde, die die Verfassungsreform vorbereiten soll, sie hat ihre Arbeit auch bereits aufgenommen. Aus Moskau meldet sich Tilko Gries.
Das Ergebnis der Abstimmung in der Staatsduma, dem russischen föderalen Parlament, fiel eindeutig aus. 383 Ja-Stimmen, keine Gegenstimmen, 41 Enthaltungen. Damit ist die Entscheidung getroffen. Gratulieren wir Michail Mischustin. Das ist die Unterstützung des Parlaments. Die Enthaltungen kamen wohl vorrangig aus der Fraktion der Kommunisten, die dies angekündigt hatte. Die übrigen zwei Fraktionen der Systemopposition, der Liberaldemokraten und von Gerechtes Russland, stimmten mit der Kreml-Partei Einiges Russland. Kurz nach der Abstimmung ernannte Putin den Gewählten dann zum Ministerpräsidenten. Zuvor hatte Michail Mischustin im Parlament einige Grundzüge seiner Pläne erläutert. Zuoberst gilt es, für Kinder und Familien Sorge zu tragen, die Lebensqualität zu erhöhen. Dank der makroökonomischen Stabilität und dem Haushaltsplus haben wir die finanziellen Möglichkeiten, um alle vom Präsidenten gestellten Aufgaben umzusetzen, beginnend schon im Januar dieses Jahres. Damit übernimmt der 53-Jährige, wie erwartet, die Eckpunkte, die der Präsident gestern in seiner Botschaft an die Föderation genannt hatte. Das schließt auch die geplanten Hilfen für arme Familien, für Schulkinder, höhere Löhne für medizinisches Personal, höhere Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft ein. Einen Schwerpunkt will er auf Digitalisierung legen. Wirtschaftsmedien berichten, Mischustin habe einst als Finanzunternehmer gearbeitet und sich zuletzt während der 10-jährigen Amtszeit als Chef der föderalen Steuerbehörde einen Namen gemacht, Steuererklärungen und Steuerzahlungen insbesondere für Unternehmen vereinfacht und online ermöglicht gemacht zu haben. Darauf werden auch das in den vergangenen Jahren gestiegene Steueraufkommen und der Aufstieg Russlands im Doing Business Index der Weltbank zurückgeführt. Welche politische Rolle er im Machtgeflecht Moskaus spielen wird, auch im Verhältnis zu Präsident Putin, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Auch ist nicht bekannt, welche Minister Mischustin vorschlagen wird. Seine Mannschaft dürfte in naher Zukunft zwar benannt werden, aber bis dahin bleiben alle bisherigen Minister geschäftsführend in ihren Ämtern. Das Tempo des gestern angestoßenen Prozesses ist hoch. So traf sich Putin heute bereits mit einer mehr als 70-köpfigen Arbeitsgruppe, die aus Politikern, aber auch Wissenschaftlern, Sportlern, Kulturschaffenden und anderen Personen des öffentlichen russischen Lebens besteht. Sie sollen, sicherlich unter sorgfältiger Aufsicht des Kremls, die Verfassungsänderungen ausformulieren, die der Präsident genannt hatte. So soll das Parlament künftig ohne Zustimmung des Präsidenten eine Regierung bestimmen können. Außerdem will Putin in die Verfassung einfügen lassen, dass der Mindestlohn das Existenzminimum nicht unterschreitet und die automatische Anpassung der Renten an die Inflation. Die Regierung wird verpflichtet, die Renten zu indexieren oder sie begeht einen Verfassungsbruch. Putin wiederholte heute, internationales Recht dürfe nicht über der russischen Verfassung stehen. Er nannte Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Mehrfach pro Jahr wird Russland dazu verurteilt, Russinnen und Russen Entschädigungen zu zahlen, die ihren Staat in Straßburg verklagt hatten. Putin erklärte, manche dieser Urteile seien rechtswidrig. Das ist nicht akzeptabel. Wir richten uns übrigens auch in diesen Fällen nach den Urteilen, wie seltsam das auch sein mag. Aber wenn uns Interpretationen aufgezwungen werden, ist das zu viel. Nun soll wohl alles recht schnell gehen. Aus dem Föderationsrat hieß es heute, die gesamte Reform könnte bis zur Sommerpause beschlossen werden.
Aus Moskau, Tilko Gries. Die USA sind unter Donald Trump in eine Reihe von Konflikten verwickelt, mit China im ökonomischen Bereich, und das hat auch schon die globale Wirtschaft zu spüren bekommen. Seit gestern ist nun ein teilweises Handelsabkommen in Kraft, das aber den Konflikt im Ganzen noch nicht beendet hat. Trotzdem hat sich Peking heute vorsichtig optimistisch und positiv geäußert. Steffen Wurzel.
Wir haben Meinungsverschiedenheiten mit den USA, wir streiten uns, aber als zwei große, verantwortungsvolle Nationen lösen wir unsere Konflikte. Das ist die Kernaussage, die die kommunistische Führung heute über die Staatsmedien vermitteln will. Und der Handelsvertrag komme China zugute.
Liu He表示,
angesichts des wachsenden Lebensstandards in China müsse das Land zusätzliche, qualitativ hochwertige Lebensmittel ohnehin importieren. So zitiert ein Nachrichtensprecher im Sender CCTV, Vizeregierungschef Liu He. Der hatte das sogenannte Phase 1 Handelsabkommen mit der US-Regierung gestern in Washington unterschrieben. Das Abkommen sieht unter anderem vor, dass China in den USA für rund 40 Milliarden US-Dollar zusätzlich Sojabohnen, Fleisch, Molkereiprodukte und andere Agrargüter kauft. Für weitere rund 160 Milliarden soll China außerdem Industriegüter in den USA kaufen, Flugzeuge zum Beispiel. In China leben 1,4 Milliarden Menschen. Waren im Wert von zusammen 200 Milliarden Dollar sind also keine zu große Angelegenheit für China. Das sagt Wang Honggang im Staatsfernsehen. Er ist Amerika-Experte am regierungsnahen Institut für internationale Beziehungen in Peking. Mehr Waren zu importieren, das ist ja ohnehin unser Ziel. Und das hat Generalsekretär Xi Jinping ja auch mehrfach gesagt. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich während der Verhandlungen mit der US-Regierung nie persönlich zu Wort gemeldet zum Handelsstreit. Auch heute gab es von ihm kein Wort. Stattdessen trat in Peking Regierungssprecher Geng Shuang vor die Presse. Das Fazit des Phase 1 Handelsabkommens ist, dass es sowohl China als auch den USA zugutekommt und auch dem Rest der Welt. Chinas Zugeständnis, seine in vielen Bereichen immer noch abgeschotteten Märkte zu öffnen, wird heute in der Volksrepublik nicht groß erwähnt. Auch nicht, dass die kommunistische Führung versprochen hat, härter gegen Patentklau und Produktpiraterie vorzugehen. Entscheidend ist nach Ansicht von internationalen Analysten das, was das Phase-1-Abkommen zwischen den USA und China nicht regelt. den Streit um Chinas umstrittenen Technologiekonzern Huawei etwa oder das Misstrauen gegenüber Chinas Streben nach technologischer Vorherrschaft. Auch der wachsende Einfluss der kommunistischen Staatsführung auf die Wirtschaft bleibt bestehen. Und vor allem die bereits verhängten gegenseitigen Sonderzölle auf Waren im Wert von hunderten Milliarden US-Dollar bleiben in Kraft. Insofern warnen heute Experten aus aller Welt davor, in das gestern unterzeichnete Handelsabkommen zu viel Gutes hineinzuinterpretieren. Stattdessen sei das Ganze vielmehr ein Waffenstillstand, eine Art Atempause im Handelsstreit.
Steffen Wurzel berichtete aus China. Das schwierige Verhältnis zwischen Bauern und der Politik sowie den Verbrauchern, das ist gleich das Thema in unserem Hintergrund. Und das waren die Informationen am Abend, heute mit Peter Sawicki.